Thema heute, ich bin nicht zu laut oder so, okay. Thema heute, Glauben versus Evangelium. Ich will heute ein bisschen diesen Vergleich aufziehen, was die gravierendsten Unterschiede sind zwischen dem Glauben und der Religion, dem, was wir hier quasi offen praktizieren und woran wir glauben und dem, was die Welt so denkt im Allgemeinen. Ich muss vorher ein paar Grundbedingungen stellen und zwar vielleicht noch kurz zu mir zur Person. Ich studiere VWL an der LMU und arbeite gleichzeitig noch bei der Bank. Und VWL bedient sich vieler mathematischer Methoden und da werden immer vorher, wenn man jetzt zum Beispiel einen Graphen hat oder so, so Grundbedingungen gestellt. Und die werde ich hier auch stellen. Und zwar das erste ist, wenn ich vom Glauben spreche, allgemein, dann meine ich natürlich den Glauben an das Evangelium. Deswegen, ihr werdet das Wort Evangelium an und für sich nicht so oft hören, aber letzten Endes beziehe ich mich eigentlich immer an den Glauben direkt an das Evangelium, an das Wort Gottes. Evangelium als solches, die frohe Botschaft der Erlösung durch Jesus, den eingeborenen Sohn Gottes. Um diese Themen wird es sich drehen und immer wenn ihr das Wort Glaube hört, dann geht es letzten Endes darum, um das Evangelium, um den Glauben an das Evangelium. Und wir knipsen weiter, boah, warum ist es so verzogen? Naja gut, man kann es glaube ich trotzdem, okay, es ist echt, also okay, ja. Das Format ist suboptimal, es tut mir jetzt herzlich leid, aber ich glaube, ihr könnt erkennen, das eine ist eine gestraffte Birne und das andere ist ein ovaler Apfel. Und was wir heute versuchen wollen, ist, wir wollen versuchen, diese gestraffte Birne und diesen ovalen Apfel miteinander zu vergleichen. Also wir vergleichen Äpfel mit Birnen, Religion und Glaube. Ich möchte am Anfang ein paar Leute zitieren, die wichtige Sachen gesagt haben, die vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen, irgendwie aus der Schule oder aus dem Studium oder sonst wo, wo ihr gerade so steht. Der eine ist der Herr Feuerbach. Ich weiß nicht, meldet sich mal, wer geht noch alles zur Schule? Schon noch ein paar. Wer von euch hat Rallye-Unterricht? Hände hoch. Alle. Okay, fast alle. Gut, sehr gut. Habt ihr schon mal von Feuerbach gehört? Dann seid froh, dass ihr noch nichts von ihm gehört habt. Das war ein Philosoph, der hat geschrieben, da kommt euch das Kotzen. Das kann man nicht lesen. Der schreibt wirklich, also der schreibt 50 Wörter und mehr in einen Satz und am Ende, wenn du den Satz gelesen hast, du weißt nicht mehr, was er überhaupt sagen wollte. Aber er hat auch mal kurze Sätze verfasst, unter anderem diesen hier, der Mensch ist der Anfang der Religion, der Mensch ist die Mitte der Religion und der Mensch ist auch das Ende der Religion. Der Mensch hat die Religion erfunden, die Religion hat nicht Gott erfunden. Es ist kein Werk Gottes, Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um sich als Religionsgründer letzten Endes hier, ja, ich sag's mal so banal aufzuspielen, sondern er hatte eine andere Mission. Die Religionen haben letzten Endes die Menschen erfunden und die Menschen waren der Anfang, die Menschen sind die Mitte, denn die Religion dreht sich letzten Endes immer um den Menschen und auch das Ende. Heute sehen wir schon, das Ende der Religion bahnt sich quasi an. Wir sehen, wie in den katholischen Kirchen und in den Landeskirchen die Mitglieder davonlaufen, weil der Atheismus mittlerweile die neue Religion ist, die jetzt hip ist und es geht keiner mehr in die Kirche. Und somit ist letzten Endes der Mensch auch das Ende der Religion. Ein anderer Albert Schweitzer, Theologe und auch sehr bekannter Philosoph, wird vielleicht dem einen oder anderen auch was sagen, hat mal gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er in die Kirche geht oder die Kirche besucht, der irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in der Garage steht, beziehungsweise in die Garage geht. Klingt lustig, ist aber wahr. Nur weil du heute hier sitzt, nur weil du bestimmte Dinge tust, bestimmte Sachen machst, heißt es noch lange nicht, dass du genau das bist. Nur weil du hier sitzt, heißt es noch lange nicht, dass du kein Christ bist. Oder dass du ein Christ bist. Oder nur weil du eben in die Kirche gehst, heißt es noch nicht, dass du katholisch bist. Auf dem Papier bist du es. Du gehörst zu dieser Religion, du bist in diesem Club, aber du wirst nicht deswegen ein Christ, nur weil du in der Kirche sitzt. Und jetzt ein paar Zitate von auch einem sehr bekannten Mann, Jesus Christus, zufällig Schöpfer des Universums, dreieinig, allmächtig, allwissend, Gott in Person auf dieser Erde gewesen, hat uns mal besucht und hat hier echt tolle Sachen vollbracht. Und er hat gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin. So wird er sich erheben und euch wird nichts unmöglich sein. Wir haben gerade zwei Sätze eigentlich über, oder zwei bekannte Zitate über Religion gehört. Jetzt sprechen wir über den Glauben. Und als zweites hat auch dieser Jesus gesagt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Niemand hier, ob er jetzt glaubt oder nicht, hat das sich selbst erarbeitet, hat sich das verdient oder hat durch seine große Logik und seinen Verstand ergründet, warum Gott all das hier gemacht hat, warum er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, um hier zu sterben für dich. Das ist nicht dein Verdienst, das ist letzten Endes die Gabe Gottes und seine Gnade, die dazu geführt hat. Schauen wir ein bisschen in die Geschichte rein. Religion hat sehr viel mit Geschichte zu tun, denn die gab es ja nicht immer, ne? Die Religion ist erst entstanden, viele Jahrhunderte nach Christus eigentlich. Und die interessantesten Fakten zu diesen zwei Dingen, die ich jetzt hier aufgelistet habe, ich beziehe mich jetzt quasi bei Religion hauptsächlich auf die katholische Religion letzten Endes. Es gibt natürlich viele Religionen, es gibt Moslems, Hindus, Buddhisten, viele Randreligionen, es gibt wirklich unzählige Religionen. Ich beziehe mich jetzt deswegen darauf, weil ich glaube, dass die noch am meisten mit unserer zu tun hat und weil das die ist, die am schwersten von unserer vielleicht noch zu unterscheiden ist. Dass ein Moslem etwas theoretisch komplett anderes glaubt als wir, ist, glaube ich, jedem hier klar. Und auch ein Buddhist ist nicht dasselbe wie ein Christ. 1313 nach Christus, Konstantin wird den meisten vielleicht bekannt sein, hat es die Konstantinische Wende gegeben, ein Toleranzedikt, der in Italien stattgefunden hat, wo man das erste Mal während diesen ganzen Jahrhunderten nach Christus hat große Verfolgung stattgefunden. Christen wurden ermordet, Christen wurden im Circus Maximus den Löwen zum Fraß vorgeworfen und man hat sonstige schlimme Dinge mit den Christen gemacht. Du kannst wirklich froh sein, dass du hier ruhig sitzen darfst und dir nicht Sorge machen musst, dass hier gleich jemand reinkommt und uns alle irgendwie ins Gefängnis sperrt. Und 313 wurde beschlossen, dass die christliche Religion toleriert wird. Das heißt, die Christenverfolgung hat prompt aufgehört. Man konnte den Christen nicht einfach mehr ins Gefängnis sperren, nicht einfach mehr umbringen. Er wurde toleriert. Lag ganz einfach daran, dass ein Jahr davor Konstantin in einer Schlacht um die Milvinische Brücke, wo letzten Endes sich das Römische Reich gespalten hat, dieses Zeichen, wie auf dem Bild zu erkennen ist, vielleicht, warum, das ist echt doof, dass man das da unten drunter nicht sehen kann, es tut mir leid, dieses Zeichen gesehen hat und diese Eingebung scheinbar im Traum, so sagt es die Legende in Hoc Signo Vinces, in diesen Zeichen, mit diesen Zeichen wirst du siegreich sein und tatsächlich, er hat 312 tatsächlich diese Schlacht gewonnen, obwohl er maßgeblich in der Unterzahl war. Und man sagt, dass er dadurch dann letzten Endes zum Christ geworden ist und eben diese ganzen Maßnahmen eingeleitet hat. Und 380 wurde dann, da war Konstantin schon tot, das Christentum, der christliche Glaube zur Staatsreligion. Und das ist, wie ich es hier draufgeschrieben habe, letzten Endes der Fall. Der Fall des christlichen Glaubens. Es wurde allgemein für jeden gültig. Jeder war auf einmal Christ quasi. Es gab keinen anderen tolerierten Glauben mehr. Alle anderen wurden dann verfolgt letzten Endes. Also du musstest dann sozusagen Christ sein. Wenn du kein Christ warst, hattest du Pech. Und was ist passiert? Das bekannte Bild vom gegen den Strom schwimmen, was ihr vielleicht alle kennt, und das hören wir eigentlich permanent. Ja? Als Christ muss man immer gegen den Strom schwimmen. Du musst immer das tun, was die anderen nicht machen. Du darfst das nicht, du darfst dies nicht. All die Regeln, all die Dinge, die wir kennen, wo man immer sagt, ja, du musst mal gegen den Strom schwimmen. Das war davor. Davor musstest du offiziell vor römischen Kaisern und Statthaltern bekennen, dass du Christ warst und dann wurdest du ausgepeitscht. Du musstest bestimmte Sachen sagen, dass du es nicht tust. Du betest nicht viele Götzen an, viel Götterei, sondern du betest nur den einen wahren Gott an, gegen den Strom schwimmen, weil alle anderen das gemacht haben. Der Kaiser war für dich kein Gott, obwohl es damals üblich war, dass der Kaiser auch der Gott war. Und was ist passiert? Das ist passiert. Alle Fische schwimmen in dieselbe Richtung. Mit einem Mal ändert sich diese Stromrichtung der Fische. Und du bist nicht mehr der früher sich anstrengen musste, um gegen den Strom zu schwimmen. Du bist jetzt mittendrin. Du schwimmst einfach mit. Dem einen oder anderen geht es vielleicht auch so hier. Ich weiß, dass hier viele sitzen, die Entscheidung für Jesus schon getroffen haben, die sich darüber schon viel Gedanken gemacht haben, die aktiv mit Jesus leben. Aber ich will dir heute die Frage stellen, weil auch du hier sitzt, ist es bei dir auch so? Bist du einfach nur ein Mitschwimmer? Sagst du vielleicht, ja, ich bin aktiv, ich bekenne mich aktiv zu Jesus, er ist mein Leben, ich habe ihm das gegeben, aber eigentlich schwimmst du nur mit. Dein Leben läuft so nebenbei, der christliche Glauben auch, und so wirklich Gemeinsamkeiten hat es eigentlich keine. Aber in dieser Zeit damals war das eben etwas richtig Krasses. Auf einmal schwimmen alle in dieselbe Richtung. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr in der S-Bahn, vielleicht die meisten pendeln irgendwo hin oder so, nicht jeder hat ein Auto in dem Alter, ihr kennt das bestimmt, wenn die S-Bahn gerade ankommt und du musst gegen die Menschenmassen, die aus der S-Bahn aussteigen, dich da durchpressen, die Treppe hoch und dann um zur S-Bahn oder zum Zug zu kommen, ist echt ätzend. Dann stell ich mal vor, einer kommt hin, sagt, hallo, hallo, stopp, wir laufen alle in die Richtung. Und auf einmal alle in die andere Richtung. Ist doch gemütlich, kommst du gemütlich zur S-Bahn, musst dich nicht durchdrücken, stoßt mit keinen Leuten an, äckst nirgendwo an, richtig chillig. So. Aber es hat natürlich Folgen, und zwar keine geringen Folgen. Der christliche Glaube wird natürlich zur Staatsreligion erklärt, um letzten Endes den Frieden und die Stabilität in dem Land zu sichern. Das wurde nicht gemacht, weil auf einmal alle Römer gesagt haben, hey, Jesus, cool, ich will auch mit dem leben, ich will auch Gemeinschaft mit dem haben. Gott ist eine tolle Sache, warum brauchen wir viele Götter, wenn wir auch nur einen haben können? Das haben die nicht aus dem Grund gemacht, sondern letzten Endes waren es politische und machtgierige Zwecke, die dazu geführt haben, dass das Christentum in der Hinsicht zur Staatsreligion wurde. Und so passiert es, dass letzten Endes durch den Einfluss der Religion auf die Menschen selber sie zum Machtinstrument wird und dazu dient letzten Endes nur noch, um die Gier der Menschen in irgendeiner Form zu befriedigen. Sie wird ein Mittel zum Zweck. Jetzt könnte man sagen, okay, war ja früher so, ist vielleicht heute nicht mehr so. Wir wissen aus der Geschichte, was passiert ist. Lange hat es nicht gedauert, dann haben die Kreuzzüge angefangen. Da wurden, als Jerusalem von den Moslems überrannt wurde, hat der Papst aufgerufen zum Kreuzzug. Die Könige in Europa haben sich versammelt, haben ein Heer zusammengestellt, sind darunter marschiert. Viele sind schon auf dem Weg gestorben und haben die Reise gar nicht bis dahin geschafft und haben dann dort versucht, die Stadt wieder zu erobern. Das hat mehrere Male stattgefunden. Und während dieser ganzen Zeit, während der vielen Jahre, wo die Kreuzzüge stattgefunden haben, sind 22 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Weil ein Mann in Rom sich gedacht hat, hey, es geht doch nicht. Jerusalem ist unsere Glaubenshauptstadt, ist die Stadt der Christenheit schlechthin. Wir müssen die zurückerobern. Und wieder, und dann wieder. Und dann kamen wieder die Moslems. Religion gegen Religion, die ganze Zeit. Und wenn man sich das so anguckt, könnte man meinen, was kommt denn von der Religion schon Gutes? Ausbeutung der Armen. Ich weiß nicht, wer von euch den Luther-Film gesehen hat. Wenn nicht, schaut ihn euch an. Ist ein sehr guter Film. Sieht man richtig krass, wie die Ärmsten der Ärmsten, Mütter, die behinderte Kinder hatten, die in irgendwelchen Wäldern Holz gesammelt haben und das als Brennholz verkauft haben, weil sie sonst nichts tun konnten, um ihr Kind zu ernähren, ihr letztes Erspartes, das, was sie zum Essen, zum Überleben brauchen, für sogenannte Ablassbriefe hergeben. Weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen und weil sie denken, ihre Kinder würden im Fegefeuer schmoren, wenn sie nicht Geld an die Kirche geben. Und so hat die Kirche das ausgenutzt, Prunkbauten gebaut. Ich weiß nicht, wer von euch in Rom schon mal war. Es ist unfassbar. Also wenn man sich Rom anguckt und den Reichtum sieht, den diese Stadt eigentlich hat. Klar, es ist keine moderne Stadt, es ist eine alte Stadt. Aber geht mal in die Kirchen rein und guckt da mal rein. Guckt euch hier die Kirchen an. Ich meine, geht mal in den Freisinger Dom. Ich weiß nicht, wenn ihr euch hier umschaut, ja, ich sehe hier auch eine Menge Marmor verbaut, irgendwo vielleicht zwischen den Wänden oder so. Ja. Ein Beamer werdet ihr sicherlich im Dom in Freising nicht finden. Ja, da ist die FEG ein bisschen fortschrittlicher. Aber der Prunk und das ganze Geld, das kam nicht einfach von irgendwo her, das hat nicht vom Himmel geregnet. Gott hat es geschenkt, Gott hat es gegeben. Sondern die Leute wurden einfach ausgebeutet. Man hat Dinge erfunden, um den Menschen einzusagen, dass sie Geld spenden müssen. Und so hat sich die Kirche Riesenpaläste gebaut. In Rom hat der Papst gehaust wie der oberste König. Und eigentlich hat sich nichts geändert. Ging immer weiter. Die Manipulation der Bevölkerung. Die Bibel wurde nicht übersetzt. Es gab nur die Bibel auf Latein und Griechisch damals. Aber niemand konnte das. Zu der Zeit, um 1000, im finsteren Mittelalter, wo die wenigsten Leute überhaupt lesen konnten, gab es sowohl die Predigt als auch die Bibel selber nur in Latein. Und vielleicht haben einige von euch Latein, Ja, ich hatte auch Latein, ich bin deswegen durchgefallen. Ich habe es gehasst. Boah, ich habe Latein gehasst. Und ich habe nichts verstanden. Ich habe es gelernt und habe es nicht verstanden. So. Und die Leute haben es nicht mal gelernt. Und denen wurden Predigten auf Latein gehalten. Jetzt stellt euch vor, ich stelle mich hier hin und ich schwafle euch jetzt voll auf irgendeine andere Sprache. Vollkommen egal, was es ist. Und dann säßt ihr hier eine Stunde und dann geht ihr nach Hause. Hurra, Herr, danke für die tolle Botschaft heute. So ist das damals gelaufen. Traurig, aber wahr. Werksgerechtigkeit und Fegefeuer wurden eingeführt. Du bist nur dann gerettet, wenn du immer gute Sachen tust, wenn du ein guter Christ bist, wenn du gut lebst, wenn du immer schön für die Kirche spendest. Solche Sachen, ja. Wenn du einfach immer nett bist zu allen, nie was Böses machst, niemanden schlägst, niemanden wehtust, keine bösen Sachen sagst. Alle diese Dinge. Du musst ein guter Mensch sein, dann kommst du in den Himmel. Und dann musst du noch ein bisschen Geld spenden, dann kommst du wirklich sicher in den Himmel. Weil das Fegefeuer war für jeden vorausgesetzt. Und um das zu verkürzen, musstest du eben diese Ablassbriefe kaufen, damit du nicht 500.000 Jahre im Fegefeuer schmorst, sondern eben ein bisschen weniger. Aber es sind nur 300.000 Jahre. Klingt nach Spaß, hat es nicht gemacht. Verfolgung anderer Religionen stand natürlich auf der Tagesordnung und auch natürlich die Verfolgung von Hexen, habt ihr bestimmt mitbekommen, die alle auf dem Scheiterhaufen verbrannt sind. Da gab es dubiose Methoden, wie das alles vollzogen wurde und auch natürlich Kritiker. Jeder, der die Kirche kritisiert hat, in welcher Form auch immer, wurde liquidiert. Und so hat man letzten Endes die Religion missbraucht und hier ist leider wieder der Folgepfeil auf den Satz ein bisschen verschwommen. Aber die Menschen heute distanzieren sich immer mehr von dieser Religion. Damals war es das Machtinstrument. Damals hatten die Menschen keinen freien Willen quasi. Sie konnten nicht anders denken. Die Philosophen kamen erst viel später, die gesagt haben, Moment mal, wir haben auch einen Verstand, Leute. Wir können ja auch nachdenken. Das kam also erst viel später. Und seitdem wir das haben, brechen der katholischen Kirche die Mitgliederzahlen weg. Und heute geht es mehr denn je darum, jedes einzelne Mitglied zu halten. Vielleicht bist du Mitglied. Ich war auch Mitglied. Du bist automatisch Mitglied, wenn du geboren wirst, deine Eltern katholisch sind oder evangelisch, spielt keine Rolle, dann bist du katholisch. Und dann wirst du getauft, ein paar Tage nach deiner Geburt, und dann ist alles gut, dann bist du gerettet. So wird es immer erzählt. Ja, und was ist mit dem Glauben? Ah, das Bild passt wenigstens. Was ist mit dem Glauben? Wo ist der hin? Gab es seit 312 bzw. 313 denn keinen Glauben mehr? Ist er einfach verschwunden, untergetaucht? Nein, ist er nicht. Es gab ihn und er war auch da. Nur leider hat ihn keiner bemerkt. Und wenn ihn jemand offen ausgesprochen hat, dann wurde er sofort beiseite geschoben und um die Ecke gebracht. Ich weiß nicht, ob jemandem von euch Jan Hus ein Begriff ist. Es war ein Tscheche und auch Hieronymus von Prag. Das sind zwei ganz bekannte Reformatoren gewesen, die schon im 13. Jahrhundert gegen die Kirche rebelliert haben und gesagt haben, stopp, der Papst ist nicht der Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Und auch Heilige können mir keine Sünden vergeben. Das kann nur Jesus allein, Gott allein. Und weil das natürlich der Lehre der Kirche widersprach, weil das sie in ihrer Macht eingeschränkt hat, wurden beide auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Erst Jan Hus und dann ein Jahr später Hieronymus, der eigentlich nach Deutschland kam, um Jan Hus noch zu verteidigen. Und dann hat er alles widerrufen, was er gesagt hat. Als er dann vor dem Stuhl des Papstes, vor dem Richterstuhl des Papstes stand und angeklagt wurde und sie gesagt haben, du sollst alles widerrufen, sonst verbrennen wir dich auf dem Scheiterhaufen, hat er alles widerrufen. Stellt euch vor, ich stelle mich hier vorne hin und sage, alles, was ich euch hier erzähle, ist Quatsch. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an Jesus, ich glaube nicht auf die Auferstehung, ich glaube gar nicht an die Bibel, es ist nur ein gammeliges Buch, ist langweilig zu lesen. Tut euch das bloß nicht an, das sind 1500, 1600 Seiten, kleinste Schrift, da brauchst du ewig, um das durchzulesen. Ja? Tut es euch das bloß nicht an. Ich widerrufe alles, was ich gerade gesagt habe. Und dann wird er ein Jahr eingesperrt, dieser Hieronymus, und fängt an nachzudenken. Und er denkt nach und er denkt nach. Und was passiert? Nach einem Jahr kommt er nochmal vor den Richterstuhl und er bekennt sich wieder zu allem, was er gesagt hat. Und er widerruft seinen Widerruf und wird auch verbrannt. So endete das damals. Du sitzt hier gemütlich, es ist warm. Du hörst, wie jemand hier vorne dich zulabert. Du weißt, es gibt nachher gutes Essen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Danach fährst du nach Hause, du hast ein Bett. Es war nicht immer so und es wird auch nicht immer so sein. Ich meine, es ist echt traurig. Okay, wir versuchen das, das ist wirklich traurig. Ich versuche jetzt mal ein paar Vergleiche zu ziehen. Leider ist die Präsi wirklich nicht zu gebrauchen mit dieser Auflösung hier. Wer steht im Mittelpunkt? Eigentlich links steht immer die Religion, rechts steht der Glaube und dann ich oder Gott in dem Fall. Bei der Religion dreht sich, jetzt ist ganz weg, okay. Bei der Religion dreht sich, schön, sieht gut aus. Bei der Religion dreht sich das meiste um dich, um mich. Was hat Gott, was tut Gott für mich? Was habe ich davon? Warum bin ich da Mitglied? Was bringt mir das eigentlich? Beim Glauben geht es um Gott. Was hat Gott getan für diese Welt? Warum ist Gott der Herrscher dieser Welt? Warum ist Jesus Herrscher meines Lebens? Ich bin nur Diener hier. Ich bin letzten Endes nicht mal mehr in der Lage zu sagen, ich treffe diese Entscheidung ohne ihn. Sondern wenn ich eine Entscheidung treffe in meinem Leben, dann hocke ich mich hin, fange an zu beten und frage Jesus, ob er das wirklich möchte, dass ich das tue. Nicht mehr selber alles in der Hand haben, nicht mehr Steuer in die Hand und losfahren, sondern Beifahrersitz. Beifahrersitz und fragen, Herr, wo soll ich hinfahren? Was willst du von mir? Bei der Religion ist es einfach nur, ich gehe ab und zu mal in die Kirche, ich höre mir das ab und zu mal an, was der da vorne erzählt. Eigentlich spielt es für mein Leben keine Rolle, weil ich kann ja beichten gehen, dann vergibt mir ja der Pfarrer dann das, meine Sünden und so. Ist alles entspannt und gemütlich. Und Gott ist eigentlich der liebe Gott, der immer alles für mich tut. In der Bibel steht was anders. In der Bibel steht, denn den Namen des Herrn rufe ich aus, gebt Ehre unserem Gott. Das ist mein Ziel. Ich stehe nur deswegen heute hier vor euch. Nur aus diesem Grund. Alles in meinem Leben dient letzten Endes der Ehre Gottes. Darum dreht sich alles. Nicht mehr die Planeten und alles so, wie es früher gedacht wurde, bevor Kopernikus kam, dass sich alles um die Erde dreht, sondern alles dreht sich um die Sonne. Alles dreht sich um Gott, nicht um dich, um Gott. Das ist der gravierende Unterschied. Wem vertraue ich? Wer hat das Sagen in meinem Leben? Ich habe schon gerade gesagt, es geht darum, Gott Ehre zu geben in allen Dingen, in allem, was wir tun. Ob das jetzt in der Schule ist, in der Arbeit, spielt keine Rolle. Darum geht's. Wem vertraue ich und wer hat das Sagen in meinem Leben? In der Religion bin es wieder ich. Ist es der Mensch letzten Endes. Denn an oberster Stelle in der Religion steht ja quasi der Papst. In dem Fall. Das ist der Stellvertreter Gottes hier auf Erden. Und da wir Menschen ja nur selten Kontakt direkt zu unserem Gott haben, so glaubt es zumindest die Kirche, ist er der Stellvertreter, der hier die Dinge managt. Im Glauben ist es immer noch Gott und Gottes Wort. Wir wissen alles über Gott, was wir eben wissen, nur durch sein Wort. Durch die Dinge, die vor vielen hunderten, tausenden Jahren passiert sind, die aufgeschrieben worden sind, durch Dinge, die Jesus gesagt hat und die er eingegeben hat. Es gibt ganz verschiedene, es gibt Geschichten, Prophetien, Zeugnisse. All diese Dinge haben wir nur aus seinem Wort, aus der Bibel. Und ich habe jetzt leider nur ein E-Book, aber ihr kennt die Bibel, ihr wisst, wie sie aussieht, ihr wisst, wie dieses Buch aussieht. Und die Bibel sagt auch ganz klar, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes, das gesprochene Wort, aufgeschrieben in einem Buch. Wenn du die Bibel liest, wirst du es merken. Du wirst merken, dass das nicht nur ein Buch ist, das man liest, weil es sich schön liest, weil es tolle Geschichten gibt. Da ist kein Spannungsaufbau, wie das so in dem normalen, wie ihr das in Deutsch lernt. Dass du erstmal eine Einleitung hast, dann geht es langsam los, der Spannung zieht sich hoch bis zum Höhepunkt und dann stürzt alles ab. Dann gibt es entweder eine Tragödie oder es flacht wieder langsam ab. Und entweder eben, am Ende geht es nochmal hoch in der Tragödie, endet das Ganze. So war vielleicht die Geschichte Jesu, könnte man meinen. Ja? Dass am Anfang recht wenig los, dann fängt er an zu wirken, dann, okay, wird er verhaftet und dann endet alles in der Tragödie. Das war nicht so. Die Bibel ist nicht so aufgebaut. Die Bibel zieht auch gar nicht darauf ab, Menschen ein tolles Buch zu bieten. Die Autoren haben das nicht geschrieben, weil sie Bestseller sein wollten. Sie haben es geschrieben, weil sie Menschen dadurch erreichen wollten, weil sie Herzen verändern wollten. Und dieses Wort bewirkt genau das. Es dringt durch und es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter. Wenn du es noch niemals gelesen hast oder nur selten was gehört hast, dann tu es dir mal an, probier es mal aus. Ist Hammer. Und du wirst merken, dieses Buch liest nicht du, dieses Buch liest dich. Und es analysiert dich und es zeigt dir, wer du bist und was du in den Augen Gottes eigentlich bist. Noch eine Frage. Und vielleicht eine ganz essentielle, denn wir stellen uns immer vor diese Frage, wie komme ich in den Himmel? Religion, habe ich schon gesagt, sei ein guter Mensch. Tu Gutes, scheue niemand. Teile mit anderen, rede immer nett zu anderen, sei nie böse. Und wenn du es mal bist, dann geh zum Pfarrer und beichte, dann ist alles wieder gut. Geh ab und zu in die Kirche, das wäre auch noch schön, zumindest an Weihnachten und an Ostern, dann passt's. Auch nicht. Der Glaube sagt uns, dass ich es gar nicht in den Himmel schaffe. Du schaffst es gar nicht in den Himmel. Du kannst alles tun, was du willst. Du kannst der beste Mensch auf Erden sein, mit dem besten Zeugnis, mit dem besten Führungszeugnis, nie was Schlechtes getan, allen Menschen immer nur gut behandelt. Und du schaffst es nicht in den Himmel. Du hast keine Chance. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist. Das haben wir vorhin schon gehört. Du kannst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Nur durch die Gnade, durch Jesus selber, der auf die Erde gekommen ist und dich befreit hat, hast du überhaupt die Chance. So kommen wir nun zu dem Schluss, steht in Römer 3, Vers 28, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt ist oder gerechtfertigt wird ohne Werke des Gesetzes. Nur durch den Glauben. Spielt keine Rolle, wie gut du bist. Der Glaube ist entscheidend. Glauben wir das? Das hier sind Worte Gottes, das habe nicht ich mir ausgedacht, das hat nicht irgendein Römer sich ausgedacht oder irgendeiner, der da hingeschrieben hat, in dem Fall Paulus. Das ist Gott selbst, der diese Dinge sagt. Glauben wir das? Und ganz ehrlich, Religion stützt sich auf Gott und wenn Gott das hier so klar sagt, dann weiß ich auch nicht, warum die das nicht verstehen. Dass es nichts bringt, wenn du ständig Ablassbriefe kaufst und zur Beichte gehst, sondern du musst zu Jesus gehen und sagen, Herr, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Gut, warum bin ich Christ? Warum solltest du einer werden? Gott will nicht einfach nur, dass du Teil von etwas bist, Mitglied, dass du mitläufst, wie alle anderen. Es gibt über 1 Milliarde Christen in Deutschland, auf der Welt insgesamt. Bist du einer davon? Toll, schwimmst du wie alle anderen in diesem Teich mit? Passt, ist nicht. Du musst gegen den Strom schwimmen, auch heute, auch wenn es heißt, wir sind alle Christen, wir sind doch alle gute Menschen. Die Religion hat sich davon entfernt, zu fragen, was Gott eigentlich vom Leben möchte, was Gott erwartet und was der Grund ist, warum wir nicht zu ihm kommen können. Und der Glaube und das Wort Gottes letzten Endes schaffen diesen Bezug, schaffen diese Brücke zwischen dieser Schlucht, zwischen dir und Gott. Diese Schlucht ist die Sünde, die wir letzten Endes da reingerissen haben. Wir haben uns von Gott entfernt. Und er will, dass du zu ihm gehörst, und er will eine persönliche Beziehung zu dir. Und jetzt komme ich zu einem Ereignis. Ich bin Banker, habe ich gesagt. Und als Banker, ich arbeite nicht bei der Sparkasse. Ja, also man disst sich zwischen den Banken immer ein bisschen. Aber mein Vater ist bei der Sparkasse gewesen damals. Ich war noch jünger, ich war vielleicht 10 Jahre alt oder so. Und jetzt kommt dieses peinliche Ereignis, was ich euch erzählen will. Früher war das hier üblich, dass man das da gesagt hat. Mittlerweile tut man es irgendwie nicht mehr. Aber da ist mir was ganz Peinliches geschehen. So, wir waren bei der Sparkasse, ich war mit meinem Vater, wir mussten Überweisungen ausfüllen und wegschicken. Und ich habe jetzt einfach mal 2 mitgebracht. Damals sind wir hin, es waren glaube ich 5, 6 Überweisungen, die wir abgeben mussten und mein Papa hat alles akribisch ausgefüllt. Und dann ist da dieser Kasten mit diesem Schlitz, da schmeißt man die Dinger rein. So, was macht der Sepcho? Ich habe gesagt, Papa, ich will das da reinschmeißen, Okay. Und aus irgendeinem dummen, frag mich wirklich nicht wieso, ich war einfach dumm damals, gehe ich da hin, ja, zu diesem Schlitz und habe die Überweisung in der Hand, ja, du darfst reinschmeißen, okay, was mache ich? Gehe hin, zu diesem Teil, zerreiß das Ding, aber jetzt wartet mal, ich war genau, also nicht so, dass man es danach noch hätte lesen können, also jetzt ist schon zu dick, um noch einzeln zu zerreißen, aber ich habe wirklich Schnipsel für Schnipsel die komplette Überweisung, wo alles drauf stand, einfach, es geht nicht mehr, ich kann es nicht mehr zerreißen. Aber ich habe es zerrissen und in diesen Schlitz reingeschmissen. Ich hab erstmal eine geklebt bekommen. Ja. Mein Vater war stinksauer, hat mich da angeschrien in der Bank. Es war leider schon zu, oder zum Glück zu, sonst wäre es noch peinlicher geworden. Und ich habe diese Fetzen da reingeschmissen. So, und dann hat mein Dad gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt gehen wir nach Hause und du gehst morgen, kommst du hierher und dann entschuldigst du dich und dann fragst du, ob man jetzt da noch irgendwas machen kann oder ob ich wieder alles neu ausfüllen muss, hat mein Vater gesagt. Ich so, nein, bitte nicht, Papa, bitte nicht. Es ist mir so peinlich, ich kann nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Und ich habe mich 1000 Mal entschuldigt, ich habe gesagt, bitte, Papa, bitte nicht. Und ich habe eh schon geheult und das war alles furchtbar. Und dann sind wir nach Hause gegangen und ich habe gebettelt den ganzen Tag. Und mein Papa hat gesagt, nein, du gehst morgen dahin. Du gehst morgen dahin. Okay. Ich habe die ganze Nacht überlegt, was sagst du dem Typen da? Was sagst du dem Berater? Oh nein, wenn mein Vater damals gewusst hätte, dass ich Banker werden will. Ja, ich sagte, ich will Banker werden, hätte er mich wahrscheinlich, hätte er mich ausgelacht. So, zum Glück weiß ich jetzt, wie es funktioniert mit den Überweisungen. Aber am nächsten Tag habe ich mich fertig gemacht, habe was gegessen, getrunken und dann habe ich mich angezogen und dann wollte ich gehen. Ging gerade so zur Tür raus, dann höre ich noch, wie meine Mama sagt, hey Sebtu, du musst nicht gehen. Sag mir nochmal ein, was, wieso? Der Papa war schon da. Das hat sich schon geklärt, er hat mit den Leuten gesprochen. Die haben das Ding zusammengeklebt mit Tesafilm. Jeden Schnips, das war ein Meisterstück. Sah aus wie ein Mosaik, legendär. Und haben das zusammengeklebt und dann haben sie gesagt, es geht so, die schicken das raus. Überweisung war noch erkennbar, die einzelnen Zahlen waren noch lesbar, auch die Unterschrift passt. Und ich war in dem Moment so glücklich, dass ich nicht dahin musste. Dass mein Vater diese Verantwortung für mich übernommen hat, dass mein Vater da hingegangen ist und sich für mich entschuldigt hat. Für diesen blöden Fehler, für diese blöde Dummheit, die ich damals gemacht habe. Ich habe immer noch einen Vater, der das für mich tut. Ich habe heute noch einen Vater, der genau das für mich macht. Das ist nicht mein leiblicher Vater, bei bestem Willen nicht. Wenn ich jetzt nochmal so eine Aktion abziehe, dann muss ich selber dahin. Aber du tust jeden Tag Dummheiten, jeden Tag falsche Dinge in deinem Leben und irgendjemand muss dafür die Verantwortung tragen. Und normalerweise bist es du. Und wisst ihr, was am Ende dieser Verantwortung steht? Am Ende dieser Verantwortung steht der Tod, der ewige Tod, die Hölle. Nenn es, wie du willst, ewige Qual, das sagt die Bibel. Das ist die Folge deiner Dummheit, deines Versagens. Das wäre nicht nur ein, es tut mir leid, eben mal in der Bank sagen, sondern das sind wirklich gravierende Folgen. Und du kannst das nur umgehen, du kannst das nur verhindern, wenn du einen Vater hast, der für dich dahin geht, der für dich schon gestorben ist und der bereit ist, jedes Mal, wenn du sowas Blödes anstellst, vor seinen Vater zu treten und zu sagen, hör mal, dieser Mensch, dem habe ich vergeben, für den bin ich damals gestorben, vergib ihm, weil du mir vergibst, weil ich dein Sohn bin, ich vergebe ihm, Herr, vergib ihm. Das macht Gott jedes Mal, Jesus, jedes Mal für jede Sünde, die du machst. Wenn du an ihn glaubst, wenn du sein Kind bist, das macht er nicht für jeden. Mein Vater wäre nicht für einen Wildfremden da in die Bank gegangen und hätte sich entschuldigt. Der ist nur dahin gegangen, weil ich sein Sohn war und weil er mich liebte. Und das macht Jesus auch für dich. Und er hat es schon für dich getan. Du musst es nur noch annehmen. Hast du es schon angenommen? Dann überleg dir gut, ob du nur ein Mitschwimmer bist. Hast du es noch nicht angenommen? Dann fang an, gegen den Strom zu schwimmen. Du hast heute die Gelegenheit, diese Entscheidung auch zu treffen. Und ich sag's dir, das ist was ganz Persönliches. Das ist nicht einfach etwas, was man so mal schnell machen kann. Das ist was Persönliches. Gott will eine persönliche Beziehung zu dir haben. Und am Ende sagt die Bibel noch Folgendes. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Und deswegen habe ich hier diese angebissene Birne genommen. Es bröckelt. Langsam, Stück für Stück, es bröckelt. Und wir werden noch erleben, wie es immer mehr bröckeln wird. Das Einzige, was bestehen bleibt am Ende, ist der Glaube. Ist der Glaube an das Evangelium, an das geschriebene Wort Gottes. Das wird nicht vergehen. Es besteht schon so lange. Es hat alles überdauert. Es hat sich nichts verändert. Es gibt Beweise dafür, Belege. Das Wort Gottes ist authentisch. Glaubst du an dieses Wort? Willst du diese Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich habe keinen Bock mehr, immer nur mitzulaufen. Ich habe keinen Bock mehr, dass ich irgendwann für mein Versagen diese folgenschwere Strafe tragen muss. Ich will, dass du mein Vater wirst, der für mich einsteht. Und Gott will es für dich sein. Jesus will es für dich sein. Alles wird vergehen irgendwann. Nur dieser Glaube, nur das Wort Gottes selbst wird bestehen bleiben. Gott klopft an heute und nicht erst in 24 Tagen, wenn Weihnachten ist. Er klopft heute an deine Tür und er fragt dich, ob du Interesse hast, ob du es versuchen willst, ob du annehmen willst, was er für dich am Kreuz getan hat. Wir haben jetzt, ich habe noch ein Video mitgebracht, das zeigt, das soll euch zeigen, wie mein Glaubensleben, wie das Glaubensleben vieler von hier anwesenden Leuten aussieht, wenn sie mit Gott durch den Alltag gehen. Und wir schauen uns das an und danach gibt es nochmal so eine Zeit der Stille. Die Band wird ein bisschen Musik spielen. Ihr könnt nachdenken. Lasst das alles auch mal auf euch wirken. Es gibt da vorne an dem Tisch gibt's Zettel mit Bibelstellen. Die könnt ihr euch nehmen und euch durchlesen und mal drüber nachdenken während der Zeit. Bitte nach dem Video erst. Und auch Zettel, wo ihr Gebetsanliegen draufschreiben könnt, die werden anonym gelesen. Also ihr gebt die anonym ab, die werden gelesen und dafür wird gebetet. Egal was es ist, du musst nicht heute dein Leben Jesus übergeben, dass du dir so einen Zettel nehmen kannst. Wir können auch für dich beten, wenn du Probleme hast. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt Seelsorger, wenn ihr Sachen auf dem Herzen habt, die ihr besprechen wollt, die werden da hinten stehen, dann könnt ihr auch zu denen gehen und euch mit denen unterhalten und die werden auch für euch beten. Denkt einfach nochmal darüber nach. Es ist harter Tobak, es ist viel zu verstehen und auch zu begreifen, was es letzten Endes heißt, zu glauben und nicht einfach nur ein Mitläufer zu sein. Einfach nur zu denken, dass man, wenn man so einigermaßen gutes Leben führt, irgendwie schon zu Gott kommt. Schauen wir uns das Video an.